Deutschlandfunk. Der Tag.
Mehr als 11% minus. Nur noch Platz 3 für die CDU. Und das in Thüringen, wo die Partei eine Zeit lang gar mit absoluter Mehrheit regiert hat. Ein katastrophales Ergebnis, kein Zweifel. Dass jetzt aber giftige Pfeile auf die Parteivorsitzende abgeschossen werden, das hat wohl vor allem auch damit zu tun, dass die Autorität von Annegret Kramp-Karrenbauer in der Union ohnehin ordentlich gelitten hat in letzter Zeit. Die bisher schärfste Attacke aber zielt nicht auf die Vorsitzende, sondern auf die Kanzlerin. Und sie kommt von einem, der gerade an der Seitenlinie steht, der sich aber offenkundig zutraut, eingewechselt zu werden als nächster Kanzlerkandidat, Friedrich Merz.
Wir sind in einer ganz schwierigen Situation. Das hängt nach meinem Eindruck aber vor allem damit zusammen, dass sich seit Jahren über dieses Land wie ein Nebelteppich die Untätigkeit und die mangelnde Führung durch die Bundeskanzlerin legt. Das kann so nicht weitergehen. Und ich kann mir schlicht nicht vorstellen, dass diese Art des Regierens in Deutschland noch 2 Jahre dauert.
Warum sind die Konservativen derart in Aufruhr? Steht jetzt der CDU ins Haus, was die SPD schon hinter sich hat der offene Kampf um die Parteispitze und die K-Frage. Das versuchen wir mit Stefan Detjen aus unserem Hauptstadtstudio zu klären. Außerdem geht es um den 13. Digitalgipfel. Vom Kollegen Johannes Kuhn erfahren wir, warum die Politik der Bundesregierung manchmal besser ist als ihr eigentlich schlechter Ruf. Der Tag im Deutschlandfunk an diesem Dienstag, den 29. Oktober. Ich bin Jasper Barenberg.
Das gesamte Erscheinungsbild der deutschen Bundesregierung ist einfach grottenschlecht.
Nur wenn man die Sachen wirklich klar beim Namen benennt und bereit ist, auch Konsequenzen zu ziehen, kann es hier einen Aufwärtsschub geben.
Wir haben momentan eine offene Führungsfrage innerhalb der Union und die muss gelöst werden, weil sie die Menschen verunsichert. Und diejenigen wollen keine endlosen Debatten, sondern sie wollen eine klare Führung, die muss die Union liefern.
Die CDU ist nicht eben bekannt dafür, sich offen gegen ihre Führung aufzulehnen, im Unterschied zur SPD. Wenn sich also Christdemokraten mit Kritik vorwagen, dann spricht vieles dafür, dass wir eigentlich zunächst einmal nur die Spitze des Eisberges zu sehen bekommen. Das muss man wohl in Rechnung stellen bei diesen Wortmeldungen und daraus schließen, es rumort offenbar heftig in der Partei, vor allem natürlich jetzt nach dem Debakel in Thüringen. Was passiert da gerade? Versuchen wir ein wenig Licht ins Dunkel zu bringen, ein wenig hinter die Kulissen zu schauen mit Stefan Detjen in unserem Hauptstadtstudio. Hallo Stefan, grüß dich.
Hallo Jasper.
Stefan, wie groß ist der Aufruhr in der CDU?
Ja, das ist eine Aufruhr, das ist schon völlig richtig. Das ist viel mehr als ein Rumoren. Rumoren war das, was wir über die letzten Wochen und Monate in der CDU vernehmen konnten. Aber das, was da jetzt stattgefunden hat seit der Thüringenwahl, seit der Sitzung der Führungsgremien, in denen der Vorsitzende der Jungen Union, Tilman Kuban, den haben wir da eben auch gehört, gesagt hat, die Führungsfrage in der CDU ist offen und vor allem seit einem Interview von Friedrich Merz, aus dem er eben auch Ausschnitte eingespielt hat, von gestern Abend, seitdem ist klar, das ist nicht nur ein Rumoren, das ist eine offene Revolte, die da gerade stattfindet.
Und die richtet sich zunächst einmal sozusagen in der unterm Strich gegen 2 Führungspersönlichkeiten. Die Kanzlerin auf der einen Seite, das war ja bei Friedrich Merz ganz stark durchzuhören, und bei Tilman Kuban von der Jungen Union eher in Richtung Parteivorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer.
Ja, aber das ist klar, dass da eine Strategie erkennbar wird. Beide Frauen in der Tat sind im Fokus der Kritiker und Friedrich Merz, vielleicht der entscheidende Akteur, jedenfalls der Hoffnungsträger, der alte, neue Hoffnungsträger, derjenigen, die ihn da jetzt unterstützen im Augenblick, der nimmt jetzt seine Erzrivalin Angela Merkel ins Visier, denn er weiß, er muss Annegret Kramp-Karrenbauer gar nicht mehr angreifen. Er kann weiterhin Loyalität behaupten. Ich glaube, das sind Lippenbekenntnisse. Er weiß, die Arbeit, die Demontage der Parteivorsitzenden erledigen andere, haben andere erledigt. Hat Annegret Kramp-Karrenbauer sich auch selbst durch Fehler, durch Unsicherheiten zuzuschreiben. Merz greift jetzt die Kanzlerin an, fordert ein vorzeitiges Ende der Kanzlerschaft Angela Merkels in der Erwartung, dass ihm dann die Macht in der Partei und am Ende auch im Kanzleramt in die Hände fällt.
Und wenn wir jetzt sozusagen Tilman Kuban und die Junge Union noch dazu nehmen, der quasi auf dem Umweg auch Friedrich Merz unterstützt, dann hat er ja jetzt in den Führungsgremien die Tür weit aufgestoßen. Die Parteivorsitzende hat pariert und hat ihre Gegner aufgefordert, dann auf dem Parteitag am 22. November Position zu beziehen. Wird das passieren? Werden die Gegner da ihre Karten auf den Tisch legen?
Also das sieht im Moment so aus. Das ist das auch das, was Friedrich Merz behauptet hat. Er hat gesagt, auf dem Parteitag muss die Partei Konsequenzen ziehen. Er hat damit sozusagen den Federhandschuh aufgenommen, den Annegret Kramp-Karrenbauer gestern in den Ring geschmissen hat. Nach der Sitzung der Führungsgremien sagte sie ja auch in der Öffentlichkeit das, was sie vorher im Präsidium und Bundesvorstand gesagt hat. Wer glaubt, die Führungsfrage ist offen? Wer an der Entscheidung, die wir vor knapp einem Jahr in Hamburg bei dem Parteitag getroffen haben, etwas ändern will, der muss das dann in Leipzig auf dem Parteitag tun. Dieser Parteitag findet am 22. und 23. November in Leipzig statt. Und es sieht so aus, als werde es da zum offenen Machtkampf in der CDU kommen.
Und geht es, Stefan, vor allem um die Frage der Führungsstärke, sagen wir mal der Qualität der Führung an der Spitze? Oder geht es natürlich unterschwellig auch um Politikverständnis, inhaltliche Aufstellung, Regierungspolitik in der Koalition mit der SPD?
Ich glaube schon, dass das eine Frage ist, in der es auch um ein Grundverständnis von Politik, wenn man so will, um politische Kulturen geht. Friedrich Merz, auch in dem Zitat, das ihr eingespielt habt, wirft ja dieses Thema Führung, Führungsschwäche auf. Das ist sein Thema. Er behauptet seit jeher, dass man Politik mit entschlossenerer, tatkräftiger, seine Kritiker würden wahrscheinlich auch noch hinzufügen, mit männlicherer Führung, mit einem anderen Gestus betreiben müsse, als Angela Merkel das tut. Das ist der alte, noch aus der ersten politischen Phase von Friedrich Merz, Anfang der 2000er Jahre herrührende Grunddissens zwischen Friedrich Merz und Angela Merkel. Man kann das gar nicht anders sagen, und das ist auch in diesem Interview gestern nochmal deutlich geworden. Letztlich ist er von einer fast Verachtung geprägt für diesen pragmatischen, am Kompromiss orientierten, nüchternen Führungsstil von Angela Merkel, dem er seine Rhetorik, seine Gesten der Entschlossenheit, der Entschiedenheit entgegensetzt, mit der er dann einen Teil der CDU-Anhänger hinter sich vereint.
Nun ist das, was Friedrich Merz sagt, höchstens, sagen wir mal, in der Schärfe, in der Klarheit eine Überraschung. Wir wissen, dass er gern der nächste Kanzlerkandidat der CDU wäre, dass er wahnsinnig gern ins Kanzleramt einziehen würde als Sieger einer Bundestagswahl. Aber man hört eben auch immer nur Friedrich Merz und ein paar rechts und links, Tilman Kuban jetzt zuletzt. Sind das nur einzelne Stimmen oder wie schätzt du die Stimmungslage in der ganzen Partei ein? Was braut sich da auch bei den vielen, die dann auf dem Parteitag eine Rolle spielen werden, zusammen?
Ja, ich glaube, das ist eine Fraktion, ein Teil der CDU. Kuban als Vorsitzender der Jungen Union, die sich in den letzten Jahren schon vorher auch unter Paul Ziemiak, jetzt dem Generalsekretär der CDU, zu einem ausgesprochen, jedenfalls mehrheitlich konservativen Verband in der CDU entwickelt hat. Dann Carsten Linnemann als Vorsitzender der Mittelstandsvereinigung, die eine wirtschaftsliberale Kraft in der CDU ist, die natürlich immer schon hinter Friedrich Merz stand. Ich erinnere mich an den Hamburger Parteitag letzten Dezember. Da habe ich kurz nach der Wahl mit Carsten Linnemann gesprochen. Der hat vor Wut fast geschäumt, nicht nur vor Enttäuschung über das Wahlergebnis, dass sein Favorit Friedrich Merz da unterlegen ist, sondern auch geschäumt vor Groll gegen Friedrich Merz, der er selber verbockt habe durch die falsche Rede im entscheidenden Moment. Aber es ist jetzt eben klar, diese Gräben, die da in der CDU deutlich wurden, in diesem Kandidatenwettstreit, die sind keineswegs verschüttet worden, sondern in dem Moment, in dem Annegret Kramp-Karrenbauer Unsicherheiten, Schwächen an der Spitze der Partei zeigt, in der die Partei dann durch solche Wahlergebnisse wie in Thüringen gebeutelt wird, da reißen diese Gräben auf. Und Friedrich Merz hat sich nach Hamburg keineswegs zurückgezogen. Er hat sich nicht in die Disziplin von Parteiämtern oder Regierungsämtern einbinden lassen, sondern er ist sozusagen am Rande des politischen Spielfelds. Immer hat er sich bewegt. Es hat dafür gesorgt, dass er immer schön in Erscheinung bleibt und sozusagen verkörpert, sichtbar verkörpert verkörpert, dass man Politik eigentlich doch ganz anders machen könne und müsse, als die beiden Frauen im Kanzleramt und an der Spitze der Partei das machen.
Sieht also so aus, als würde die CDU ereilen, die Union insgesamt möglicherweise, was, wo die SPD ja schon mittendrin steckt, ein offener Streit über die Zukunft der eigenen Partei, ein offener Richtungsstreit möglicherweise auch. Würdest du sagen, das kann auf dem Parteitag und drumherum vielleicht danach erst Klärung bringen, das kann am Ende eine Stärkung bringen, oder ist schon absehbar, das kann eine Partei wie die CDU, die sich als Regierungspartei versteht, eigentlich nur schwächen?
Ich glaube auf alle Fälle, dass es die CDU jetzt zunächst mal schwächen wird, denn nach meiner Einschätzung hat dieser Stil der Revolte im Augenblick keine Chance in der CDU. Die CDU ist keine Partei, die Revoluzzer liebt. Es gibt große Teile der Partei, die Friedrich Merz seine Ambitionen, auch sein Verhalten nach der Niederlage gegen Annegret Kramp-Karrenbauer, als er da noch auf dem Hamburger Parteitag die Übernahme von Verantwortung in Parteiämtern abgelehnt hat und manche schon ahnten, dass das einem Kalkül folgt, mit dem er sich dann nochmal einen zweiten Anlass auf die Macht erhofft. Also das haben ihm viele übel genommen. Es gibt breite Teile der Partei, die auch mit seinem Kurs, jedenfalls mit dem, wofür er steht, eine konservativere Partei eben auch, das spielt tatsächlich eine Rolle, eine männlichere Führung der Partei wieder, die damit nicht einverstanden sind. Die Frauenunion zum Beispiel, die ziemlich geschlossen hinter Annegret Kramp-Karrenbauer stand und wo viele Frauen sind, die tatsächlich überzeugt sind, dass diese Führungsauseinandersetzung auch eine Geschlechterauseinandersetzung in der CDU ist.
Was bedeutet das für Annegret Kramp-Karrenbauer? Hat sie die Stärke, das durchzuhalten? Hat sie die Qualitäten, das durchzustehen, die Ausdauer?
Das kommt jetzt auch noch auf andere Akteure an. Und das ist ja bekannt, dass da noch einer eine Rolle spielt. Das ist Armin Laschet, der in den vergangenen Monaten und im Grunde auch seit dem Hamburger Parteitag kaum einen Hehl draus gemacht hat, dass er im entscheidenden Moment sich als derjenige sehen würde, der die Führung der Partei oder eine Kanzlerkandidatur übernehmen könnte. Das ist ein ambitionierter Mann, der hat den stärksten Landesverband hinter sich. Also das könnte auch eine Situation geben, wo in welchem Zeitplan dann auch immer die Schwächung von Annegret Kramp-Karrenbauer nicht mehr geheilt werden kann, indem sie auch aus dieser Situation sich nicht mehr befreien kann. Und dann die Zerrissenheit der Partei, die Friedrich Merz jetzt mit diesem Vorstoß herstellt, letztlich dazu führt, dass dann ein Dritter auftreten kann und auftreten muss als derjenige, der die Geschlossenheit der Partei dann wiederherstellen kann. Und das könnte dann in der Tat Armin Laschet sein. Ich glaube jedenfalls nicht, dass Friedrich Merz derjenige ist, der diese Partei in ihrer ganzen Breite und in ihrer ganzen Vielfalt, zu der dann eben doch die vielen gehören, die den Kurs von Angela Merkel unterstützt haben, die diesen Groll von Friedrich Merz nicht teilen, ihm das auch übel nehmen, die Art und Weise, wie er Angela Merkel da jetzt wieder offen aufgreift, also dass die sich dann gerade hinter dem versammeln würden.
Es ist ja oft beschrieben und viel beklagt worden, wie Deutschland beim großen Thema Digitalisierung hinterherhinkt, wie Anspruch und Wirklichkeit in der Bundesregierung auseinanderfallen, Netzausbau, Regulierung, Digitalisierung der Wirtschaft und so weiter und so fort. Die jährliche Konferenz der Bundesregierung jedes Jahr ist immer auch ein Anlass zu schauen, ob und was sich getan hat und vielleicht ja auch verbessert hat. Zum 13. Digitalgipfel der Bundesregierung ist aus unserem Hauptstadtstudio Johannes Kuhn nach Dortmund gefahren. Hallo Johannes.
Hallo.
Johannes, wie alle hast du ja auch in der Halle selbst miterlebt, dass Wirtschaftsminister Peter Altmaier nach der Begrüßung der Gäste beim Abgang von der Bühne offenbar bös gestürzt ist von einer Platzwunde am Kopf, habe ich in den Agenturen gelesen. Altmaier wurde danach in eine Klinik gebracht. Was hörst du, wie geht's ihm? Einigermaßen, oder?
Ja, ich konnte es nicht sehen von meiner Position aus. Er muss wohl beim Weg von der Treppe, von der Bühne über die Treppe ist er gestürzt. Es gab dann großes Entsetzen. Der Saal wurde sofort geräumt. Ja, er war offenbar bei Bewusstsein, auch nach dem Sturz. Er ist ins Krankenhaus gefahren, hat dann erstmal alle Termine abgesagt, hat jetzt ausrichten lassen, dass es ihm den Umständen entsprechend geht. Er hat auch viele Genesungswünsche bekommen. Aber die Vorstellung des Cloud-Projektes Gaia X hat dann sein Digitalbeauftragter Thomas Jatzombek übernommen.
Und darüber wollen wir natürlich sprechen, Johannes, denn Peter Altmaier, das war ja sozusagen das das Projekt, das er in den Mittelpunkt dieses Tages stellen wollte. Pläne also für eine europäische Dateninfrastruktur. Worum geht es da genau?
Das Wirtschaftsministerium betont, dass man nicht Cloud-Dienste von Amazon, Google und Microsoft, die ja am Markt sehr beherrschend sind, kopieren möchte. Man kann sich Gaia-X als technischen und organisatorischen Rahmen vorstellen, an dem sich viele kleine Cloud-Anbieter sozusagen anschließen können, nach bestimmten technischen Vorgaben, Schnittstellen, Standards. Die Idee ist, was ja die Cloud so interessant macht, ist, dass ich mir Server miete, aber dann gar nichts mehr miteinander zu tun habe und der Anbieter dann auch dafür sorgt, wenn bestimmte Server ausfallen, dass dann die Rechenkraft von woanders herkommt. Und die Idee ist, dass man sagt, okay, wir kriegen hier keine Großkonzerne mehr hin, jetzt versuchen wir so eine Art Rahmen zu schaffen, dass viele kleine Anbieter, die es ja auch gibt, oder mittlere Anbieter, die es ja auch in Deutschland und Europa gibt, dass die sich da anschließen können und genau das sozusagen gemeinsam simulieren. Aber es gibt auch noch einen zweiten Punkt und da kommt wieder dieses berühmte Wort vom KI-Airbus, von dem Peter Altmaier vergangenes Jahr erzählt hat, zum Tragen, nämlich es geht auch um künstliche Intelligenz. Künstliche Intelligenz, darunter fasst man Software zusammen, die anhand von großen Datenmengen lernt. Und solche großen Datenmengen haben viele kleinere und mittlere Unternehmen nicht. Die Idee ist, dass man sozusagen seine Daten als Unternehmen dorthin geben kann, in diesen Datenpool und auch den mit anderen Unternehmen teilen kann und dann darauf sozusagen die künstliche Intelligenz lernen lassen kann. Soweit in der Theorie, das ist auch wieder die Idee, viele kleine Player ersetzen den großen Player. Das heißt, es ist schon eine eigene Art von Philosophie.
Und wenn es gelingen sollte, da gibt es ja offenbar noch ein paar Fragezeichen, wer alles mitmacht, wann das Ganze starten kann. Die Zeitpläne sind relativ ambitioniert. Wenn das alles gelingen sollte, wäre das ein nützliches Projekt? Wäre das ein wichtiger Schritt voran bei diesem Thema?
Das ganz, kommt darauf an, von welcher Perspektive man es betrachtet. Grundsätzlich würde es nicht schaden, wenn Europa eine eigene Cloud hätte, einen eigenen Anbieter. Das kann man schon mal festhalten. Aber es ist natürlich die Frage, wie sich dann sowas auf dem Markt bewährt. Es gibt ein paar Partnerunternehmen. Deutschland und Frankreich haben auch gesagt, sie wollen das Ganze unterstützen, aber das Ganze auch nicht selber sozusagen, sie wollen nur organisieren helfen und das Ganze nicht selber betreiben. Das ist ein ganz interessanter Ansatz. Nur die Frage ist wirklich, was kann ich dann als sowohl als kleiner Cloud-Anbieter, aber vor allem als Unternehmen, dass seine Daten dort speichert, was habe ich davon? Ich habe eine Form von Datensicherheit, das heißt, die Daten sind sicher in Europa und fließen auch nicht woanders hin ab. Aber viele von den Funktionalitäten, wenn wir Amazon, Microsoft, Google etc. angucken, da sind die eben schon sehr, sehr viel weiter und beim Preis natürlich sind die auch viel besser. Deswegen wird es sehr interessant zu sein, am Ende nächsten Jahres soll es die ersten Anwendungen geben, wie viele Partner dann bis dahin an Bord sind und ob das Ganze überhaupt eine kritische Masse erreicht. Sinnvoll wäre es, aber es ist natürlich immer eine Frage zwischen Theorie und Praxis.
Und ist es damit auch ein klassisches, ein gutes Beispiel für die Herausforderung bei der Digitalisierung insgesamt, dass es oft auch gerade darum geht, den Internetriesen aus den USA irgendetwas entgegenzusetzen?
Ja, das hat damit natürlich zu tun. Da spielt noch was anderes rein, das im Moment unter diesem Stichwort digitale Souveränität oft diskutiert wird. Digitale Souveränität ist so ein Schlagwort, das benutzen zum Beispiel auch, benutzt auch das Innenministerium, wenn man sagt, man braucht stärkeren Zugriff bei Radikalisierungen auf das, was bei Plattformen geschieht, die ihre Server nicht in Deutschland haben zum Beispiel. Digitale Souveränität hat eben aber auch damit zu tun, dass das Internet zwar weiterhin global ist, aber die Interessen, die geopolitischen, immer stärker werden und da auch teilweise kein Vertrauen da ist. Ich habe zum Beispiel digitale Souveränität, am Beispiel China. Kein deutsches Unternehmen würde wahrscheinlich seine Daten in China lagern. Gleichzeitig gibt es theoretisch die Möglichkeit auch, dass US-Behörden auf die in Deutschland gespeicherten Daten von Anbietern zugreifen. Da gibt es zwar im Moment keinen Anlass, das zu glauben, aber das Ganze hat natürlich auch, und da sind wir dann wieder bei diesem großen geopolitischen Thema, Abschottung, internationale Abschottung, Handelsstreit. Da sagt das Wirtschaftsministerium zum Beispiel, ja, was passiert denn, wenn jetzt die Trump-Regierung sagt, unsere Cloud-Anbieter dürfen nicht mehr mit deutschen Firmen kooperieren? Was passiert dann als deutsche Firma mit euren Daten? Das ist ein Szenario, das ein bisschen weit hergeholt ist. Gleichzeitig weiß man natürlich, dass die Trump-Regierung recht unberechenbar ist. Aber genau In solchen Fragen geht es eben dann darum, digitale Souveränität heißt de facto auch Wirtschaftspolitik ein bisschen durch die Hintertür und das heißt Strukturen schaffen, wo ich als Land oder in dem Fall als Kontinent Europa sicher bin, dass wir nicht zu abhängig werden von großen ausländischen Playern.
Wir reden ja, wenn wir über die Digitalisierung reden, meist vor allem über Dinge wie den schleppenden Netzausbau und die Frage der Regulierung. Würdest du sagen, wenn wir jetzt so ein Projekt angucken und die Überlegungen, die da dranhängen, die du geschildert hast, dass die Politik der Bundesregierung doch ein Stück besser ist als der schlechte Ruf?
Das ist sie, glaube ich, schon. Man muss nur immer ein bisschen aufpassen, weil eben solche Projekte sind schnell mal verkündet. Man hat hier über, ich glaube, es ist der 13. Digitalgipfel inzwischen, es gab jedes zweite Jahr gab es ein Schlagwort, wo man gesagt hat, da steigen wir jetzt groß ein und oft ist nichts passiert. Gleichzeitig hat die Bundesregierung natürlich mit dem Mobilfunknetz und Breitbandausbau der Vernachlässigung, die dort stattgefunden hat, dem Standort einen Bärendienst erwiesen. Und das ist natürlich was, was den Eindruck prägt. Insgesamt glaube ich schon, dass die deutsche Digitalpolitik besser ist als ihr Ruf, aber es fehlt weiterhin jenseits von solchen Projekten so ein bisschen an Zielvorgaben. Man muss aber auch sagen, dass die Politik auch nicht alles tun kann. Denn wenn wir über Dinge reden wie Mittelstand, dass die jetzt sich darauf einstellen müssen, dass Datenanalyse ein unglaublich wichtiger Teil ihres Geschäfts wird, den, wenn sie sich nicht drum kümmern, jemand anderes macht. Wenn zum Beispiel ein Maschinenbauer, da genügt es nicht mehr, wenn ich eine Maschine liefere und da ist ein bisschen Software dabei, sondern die Maschine muss eben auch, die Software muss eben auch die Prozesse effizienter machen, muss bestimmte Dinge automatisieren können, muss bestimmte Dinge auswerten. Und das ist eine ganz große Aufgabe. Und da ist es wirklich so, und das ist auch ein Tenor, der dieses Jahr wieder zu hören ist, ist der Mittelstand ist sich in vielen Feldern noch gar nicht bewusst, was denn mit der Digitalisierung überhaupt auf sie zukommt.
Johannes, vielen Dank.
Es war mir ein Vergnügen.
Tja, schöne neue digitale Welt. Die Verbindung zu Johannes Kuhn war jetzt nicht ganz optimal, würde ich sagen. Ich hoffe, man hat ihn trotzdem gut verstehen können. Das war der Tag hier im Deutschlandfunk an diesem Dienstag. Ich bin Jasper Barenberg und tschüss.